ARD Sounds.
Das ist das Ende eines Systems und ein neuer Anfang für Albanien.
Was ist los in Albanien? Ihr hört schon, es gibt gerade riesigen Aufruhr dort in Tirana. Auch ganz viele junge Menschen gehen auf die Straße. Und das hat mit der Familie Trump zu tun, die in Albanien was ganz Großes vorhat. Und Cliffhanger, das hat auch was mit Golfspielen zu tun. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Wir helfen euch, die Lage in Albanien ein bisschen besser zu verstehen. Ja, was da gerade passiert, macht viele Albanerinnen und Albaner richtig sauer und bringt auch die Regierung in eine Krise, denn die Trump-Familie, Ivanka Trump, Jared Kushner wollen ausgerechnet in einem wunderschönen Naturschutzgebiet ein riesiges Luxushotel bauen. Das mobilisiert inzwischen auch richtig viele Menschen außerhalb von Albanien. Social Media ist voll, jetzt springt den verzweifelten Albanerinnen und Albanern sogar Dua Lipa zur Seite. Also, was geschieht da gerade? Ist womöglich Korruption im Spiel? Und wie könnten die Demonstranten am Ende vielleicht sogar erfolgreich sein? Fragen wir uns heute. Anna Tillak ist bei mir, unsere Korrespondentin im Studio Wien. Anna hat ganz oft Albanien besucht, kennt das Land richtig gut. Wenn es uns jemand erklären kann, dann Anna. Hi Anna, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also Donald Trump und seine Familie planen Großes in Albanien. Was wollen die da eigentlich genau machen? Und wer genau ist das eigentlich in diesem Trump-Clan?
Also der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, der will ein Luxusresort bauen und zwar in einer beachtlichen Größenordnung auf 1400 Hektar. Und da sollen dann schicke Apartments gebaut werden, aber auch ein ganzer Yachthafen. Also im Prinzip geht es darum, eine Insel im Mittelmeer zu bebauen und die gegenüberliegende Lagune auf dem Festland. Na, also es ist schon ein durchaus großes Gebiet. Da sind sehr schöne Strände mit dabei, so ein felsiges Areal. Also ein richtiger Urlaubsort. Und da soll dieses Luxusresort hinkommen. Und Ivanka Trump, die Tochter von Präsident Donald Trump, hat sich in einem Podcast dazu geäußert, weil sich natürlich jeder gefragt hat, Mensch, wie sind die da eigentlich draufgekommen? Und hat dann erzählt, sie sei mit einem Boot unterwegs gewesen und dann hätten sie diese Insel entdeckt.
We swam to the islands, we went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
Und sie seien barfuß bis nach oben gelaufen und waren dann schlicht beeindruckt von der Natur und hätten dann beschlossen, dieses Projekt zu verwirklichen. Und warum ausgerechnet in Albanien? Dazu muss man sagen, Albanien ist ein Land, das sich sehr, sehr offen großen Investoren gegenüber präsentiert. Es gibt zum Beispiel auch ein neues Buch, das heißt Albanian Files. Da hat Ministerpräsident Rama das Vorwort geschrieben. Und da geht es um mehr als 500 solcher großen Projekte. Und daraus geht eben auch hervor, wie der albanische Ministerpräsident das immer wieder schafft, Investoren anzuheuern, zum Teil dann über Kontakt in WhatsApp. Und da gibt es dann eben keine öffentlichen Ausschreibungen, keine unangenehmen Kontrollen und solche Dinge. Und das scheint es eben den großen Unternehmern, also der Trump-Familie, das scheint ihnen entgegengekommen zu sein. Und deshalb hat man sich dann darauf eingelassen, dieses Projekt auch verwirklichen zu wollen.
Albanien liegt im Westen des Balkans. Das Land grenzt im Norden an Montenegro und Kosovo, im Osten an Nordmazedonien, im Süden an Griechenland. Hunderte Kilometer Küstenstreifen erstrecken sich an der Adria und dem Ionischen Meer. Heute ist Albanien eine parlamentarische Republik. Aber davor, von 1944 bis 1990, wurde Albanien streng kommunistisch regiert. Diktator Enver Hoxha führte Albanien totalitär und isolierte das Land von der Außenwelt vollkommen. Aus dieser Zeit stammen die vielen kleinen und großen Bunker, die man auch heute noch überall in Albanien findet. Kein Land auf der Welt hat mehr Bunker als Albanien. Heute schottet sich Albanien ganz und gar nicht mehr ab. Albanien ist EU-Beitragskandidat. Allerdings kämpft das Land mit hoher Arbeitslosigkeit und einer schwachen Wirtschaft. Familie Trump in Albanien, was die genau vorhaben, sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Gegen diese Pläne aber gibt es Proteste. Viele Menschen, vor allem junge Albanerinnen und Albaner, gehen auf die Straße. Du warst bei einer dieser Demos. Wie hast du die erlebt?
Also es ist eine absolut irre Stimmung. Sie sind immer unterschiedlich groß, diese Demonstrationen. Und ich war an einem Tag da, als mehrere 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass eben ganz unterschiedliche Altersgruppen da waren. Also von der Gen Z, sehr junge Menschen, bis hin zu älteren Menschen, Rentnern, aber auch Familien, die hatten dann ihre Kinder auf den Schultern sitzen. Dann gab es Menschen in klassischer albanischer Tracht mit den traditionellen albanischen Kappen. Es gab Menschen aus dem eher studentischen Milieu. Man hat ganz viele albanische Fahnen gesehen. Und natürlich überall die Flamingos, also entweder ausgeschnitten aus Pappe oder große Fahnen mit Flamingos drauf.
Muss nur mal nachfragen, warum eigentlich Flamingos?
Ja, Flamingos sind sozusagen das Symboltier dieser Flamingo-Revolution. Die Flamingos haben dieser Protestbewegung quasi auch den Namen gegeben. Und das hängt damit zusammen, dass eben ursprünglich der Protest ausging von einem Umweltprotest, denn dieses große Kushner-Projekt, dieses Luxusresort, das sollte in einem Naturschutzgebiet gebaut werden, wo eben Flamingos sind und wo jährlich 20.000 Vögel unterwegs vorbeikommen, da brüten, da nisten. Und deshalb ist dieser Flamingo sozusagen das eigentlich der Ausgangspunkt oder auch das Symboltier für diese Proteste geworden.
Die Nata-Lagune beherbergt eins der wichtigsten Ökosysteme des Mittelmeerraums. Dort rasten, fressen und brüten pro Jahr bis zu 7000 Flamingos. Das Naturschutzgebiet Fjosa Nata ist Teil des letzten noch intakten Flussdelta-Systems im Mittelmeerraum. Es gehört zu den ökologisch wertvollsten Regionen Europas und bietet Lebensraum für mehr als 200 Vogelarten sowie über 70 bedrohte Arten, darunter die streng geschützte Mittelmeer-Mönchsrobbe. Auch Meeresschildkröten sind hier zu finden, ein außergewöhnliches Ökosystem. Flamingos, also Naturschutz, ist ein Thema, was die Menschen auf die Straße bringt. Was genau stört die Menschen an diesem Luxusprojekt denn noch?
Ja, also die Menschen werfen der Regierung verschiedenste Dinge vor. Zuerst mal den Ausverkauf ihres Landes, ne? Also wir sprechen von einer sehr wertvollen ökologischen Region, eigentlich eines der wichtigsten Schutzgebiete im Mittelmeerraum. Es kommen dort jährlich 20.000 Vögel in die Lagune, um dort zu brüten. Es gibt mehr als 70 gefährdete Tierarten, die leben in dieser Lagune. Und das heißt, es stört jetzt die Menschen erstmal ganz banal, dass dieses Schutzgebiet kaputt gemacht werden soll durch diese Bauten. Was sie aber tatsächlich noch viel mehr stört, ist die Tatsache, dass niemand mit ihnen davor darüber gesprochen hat. Es gab also keine öffentliche
Diskussion. Sie fühlen sich nicht beteiligt.
Ganz genau, sie wurden nicht beteiligt. Es gab keine Diskussion darüber. Es gab aber zum Beispiel auch keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Also all diese Modalitäten, die man da aus Deutschland oder aus Mitteleuropa kennt, die hat man einfach völlig hinten runterfallen lassen. Und dann standen tatsächlich plötzlich über Nacht, muss man sagen, also es war wirklich über Nacht, große Bagger auf diesem Strand und ein Stacheldrahtzaun. Und da kam es dann zu Ausschreitungen zwischen den aufgebrachten Bürgern, den Aktivisten und dem Sicherheitspersonal auf der anderen Seite. Und das waren dann wirklich auch heftige Bilder, die tatsächlich international um die Welt gingen am nächsten Tag. Und das war eigentlich der Beginn der Proteste.
Der Beginn der Proteste. Du hast eine der Anführerinnen getroffen, die in, ich glaube, Tirana auf die Straße gegangen sind. Eine junge Frau, Arilda. Wie hast du sie erlebt und warum geht sie auf die Straße?
Also wir haben mehrmals mit Arilda gedreht. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Aktivistin, also hat studiert, ist auch noch sehr jung. Und sie hat sich von Tag 1 für dieses Thema eingesetzt. Sie war seitdem auch an jedem Protesttag dabei. Und sie hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die Proteste diese Massenwirkung entfachen würden, sondern man muss sich das klar machen, die Menschen haben einfach angefangen zu protestieren und waren dann selbst erstaunt, wie groß, wie gigantisch das geworden ist und auch wie viel Ausdauer die Menschen am Ende hatten. Und wenn man mit Arilda spricht, dann merkt man, dass für sie wirklich dieser Umweltschutz einfach ein Momentum war, wo sie gesagt hat, das ist jetzt genug. Also es gab diese Problematik der illegalen Bebauungen an verschiedensten Orten im Land, aber das war sozusagen durch die Größe dieses Projekts und durch diese Verschwiegenheit, also weil man hat einfach so ein Geheimnis drum gemacht, war das dann für sie der Stein des Anstoßes. Und sie hat dann aber auch sehr schnell, wie ganz viele andere Demonstrierende, davon gesprochen, dass sie inzwischen bei weitem nicht nur aus diesen Naturschutzgründen auf die Straße gehen, sondern dass es inzwischen wirklich zu einem Bürgerprotest geworden ist und die Menschen eben nicht nur gegen den Ausverkauf des Landes demonstrieren, sondern wirklich gegen rechtsstaatliche Kriterien, gegen die grassierende Korruption im Land und einfach auf die Straße gehen, weil sie absolut unzufrieden sind mit Ministerpräsident Edi Rama und seiner gesamten Regierung.
Über den sprechen wir gleich auch noch, bevor wir weitermachen. Es gibt einen Film bei uns auf dem YouTube-Kanal Weltspiegel, einen Film von dir, der ziemlich eindrücklich diese Flamingo-Proteste begleitet. Und es haben eine ganze Reihe von Leuten auch kommentiert unter diesem Video. Und ich will dir einfach mal ein, zwei Kommentare vorlesen und vielleicht hast du eine gute Antwort. Also HL34 beispielsweise schreibt, schön blöd die Leute, die sollen froh sein, wenn der Ausländer investieren will. Albanien ist immer noch das Armenhaus von Europa. Was sagst du dazu?
Ja, das ist auch so ein bisschen die Argumentation, die wir vom Ministerpräsident Edi Rama immer wieder hören. Er sagt, unser Land kann nur profitieren durch einen florierenden Tourismus. Und er hat auch in letzter Zeit immer wieder betont, dass er sein Land eben attraktiv machen möchte für Investoren und dass er ganz gezielt auch in den Bereich des Luxustourismus reingehen möchte. Also hochwertiger Tourismus, das ist sein Ziel. Und diese Einstellung kann man vertreten, aber ganz offensichtlich ist eben ein großer Teil der albanischen Öffentlichkeit mit dieser Argumentation nicht einverstanden. Und wie gesagt, was die Leute am meisten stört, ist, dass es darüber eben in keinster Weise einen öffentlichen Diskurs gibt und dass natürlich auch noch nicht bewiesen ist, wer denn am Ende davon profitiert. Also die Menschen, die sich in der Öffentlichkeit dazu äußern, die haben ja auch auf Drehs ganz oft gesagt, sie glauben nicht, dass der Durchschnittsalbaner, die Durchschnittsalbanerin davon profitiert, wenn dann da ein Luxusressort steht, wo sich sozusagen nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung einen exquisiten Urlaub dann leisten kann.
Warum würdest du sagen, ist Albanien eigentlich gerade so up and coming? Kann man doch, glaube ich, sagen. Ne? Wenn man auf Instagram scrollt, kann man Albanien eigentlich inzwischen gar nicht mehr entgehen.
Richtig, ja. Also das ist auch, glaube ich, so die Anmutung des Abenteuerlichen immer noch. Man muss sehen, bis Anfang der 90er Jahre war das Land absolut abgeschottet. Es herrschte Kommunismus, es gab einen sehr scharf regierenden Diktator Enver Hoxha. Also man hat Albanien damals eigentlich, kann man das mit Nordkorea vergleichen. Tausende Regimegegner damals wurden interniert oder wurden hingerichtet und Hoxha hat regiert mit einer irrsinnigen Paranoia. Also er hatte immer Angst, dass das Land angegriffen wird, hat das Land deswegen mit tausenden Bunkeranlagen überzogen. Die sieht man übrigens auch immer noch im Land und da hat sich jetzt so eine Art ja, Faszination dafür entwickelt. Es boomen zum Beispiel auch die Touren des Dark Tourism. Also man schaut sich Orte an, die so ein bisschen von dieser schrecklichen und auch gruseligen und auch abstoßenden Geschichte erzählen. Das boomt auf jeden Fall. Es gibt Bunkerführungen. Man muss auch sagen, die touristische Erschließung Albaniens, die ist einfach gerade mal gut 30 Jahre alt. Davor war es für Touristen so gut wie unmöglich, in dieses Land zu reisen. Das heißt, das ist jetzt wieder möglich. Der Tourismus hat sich ganz schnell entwickelt, ist unglaublich schnell nachgezogen. Und eben also die Faszination für diese Geschichte, wo ich auch immer das Gefühl habe, viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wissen gar nicht so viel darüber. Für viele Menschen ist das schlicht noch eine Blackbox in Kombination mit einer wahnsinnig beeindruckenden Natur im Hinterland. Also es gibt da beispielsweise noch Canyons, es gibt einen von Europas letzten Wildflüssen. Also dieses Land hat ganz viel Faszinierendes auf verschiedensten Ebenen und ich glaube, deswegen boomt es einfach gerade so.
Ich war selbst vor einigen Jahren mal in Tirana, nur zwei Nächte, fand es total interessant und auch einfach richtig cool, weil das eine ganz neue Erfahrung für mich war. Gleichzeitig war wirklich nicht zu übersehen, viele junge Albanerinnen und Albaner wollen nach Europa, in die EU, viele auch nach England, nach Großbritannien. Wie passt das eigentlich zusammen mit diesem Tourismusboom, dass es jetzt im eigenen Land eigentlich vielleicht doch sowas wie einen Aufschwung gibt?
Ja, also im Prinzip ist es ein kurzzeitiger Wirtschaftsaufschwung, so würde ich das beschreiben. Man muss sich klar machen, Albanien hat knapp 3 Millionen Einwohner. Letztes Jahr kamen mehr als 12 Millionen Touristen. Also das ist eigentlich zu viel. Das ist ein Problem auch für so ein kleines Land, dass es eben nicht damit umgehen kann. Und man merkt es dann an so Beifangproblemen wie beispielsweise Umweltverschmutzung, Müllprobleme, Wassermangel. Also das sind schon Punkte, die einheimische Bevölkerung auch beanstandet. Und du hast es gerade angesprochen, also wir haben immer noch eine große Abwanderung. Das heißt, Ja, Edi Rama schafft es, die Menschen in sein Land zu holen, kurzfristig. Aber das, was bleibt, das ist eben kein nachhaltiger Aufschwung. Wenn wir beispielsweise auf Drehs über Land fahren, dann merken wir, es gibt immer noch eine irrsinnig schlechte Infrastruktur. Man braucht wirklich Jahrhunderte, um sich dann im Land fortzubewegen, um anzukommen. Also dieser Erfolg oder auch dieser finanzielle Output, den der Tourismus hat, der landet leider bei weitem nicht in der gesamten Bevölkerung. Und deshalb ist auch tatsächlich die Unzufriedenheit dann schon relativ groß. Und die Menschen sagen einfach, wir werden im Ausland, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Da können wir uns beruflich ganz anders weiterentwickeln. Also Edi Rama hat es nicht geschafft, gerade die junge Generation, die in Arbeit kommt, die sich gut ausbilden lassen will, im Land zu behalten. Und das ist, glaube ich, momentan auch eines der größten Probleme. Und das ist auch ein Grund, warum wir wirklich so viele Menschen aus der Gen Z auf den Demonstrationen sehen.
Bei der Flamingo-Revolution, Edi Rama, der Name ist jetzt schon so oft gefallen, der Ministerpräsident. Erzähl uns mal, was ist das? Was ist das für ein Typ? Ich glaube, irgendwie auch nicht uninteressant, ne? Künstler, habe ich gelesen, ehemaliger Basketballspieler, jetzt Politiker geworden. Wer ist das?
Absolut. Also du hast jetzt schon ganz wichtige Attribute genannt. Damit kokettiert Edi Rama auch. Er ist seit 13 Jahren mit seiner sozialistischen Partei an der Macht. Und also er sieht sich tatsächlich als deutlich mehr als nur als trockenen Politiker. Er achtet beispielsweise auch sehr auf Geschmack, auf guten Stil. Sein Markenzeichen sind zum Beispiel weiße Sneakers, die er immer trägt. Ich war auch auf einem EU-Gipfel, da hat er als Gastgeschenk den anderen Staats- und Regierungschefs Turnschuhe in genau der richtigen Größe zukommen lassen.
Also keine Pistolen, wie anderswo.
Absolut. Also er ist da wirklich jemand, dem dieses äußere Auftreten und so ein Stylebewusstsein ganz wichtig ist. Also er ist ein sehr charismatischer Mensch auch, und ich sag mal, es gelingt ihm auch gerade auf großen internationalen Gipfeln, sich und sein Land auch durch so kleine Gesten wie jetzt das Beispiel mit den Turnschuhen, aber auch sonst, sich einfach ins rechte Licht zu rücken. Da neigt er dann manchmal zu ganz theatralischen Gesten auch. Wir erinnern uns an die Bilder, wo er beispielsweise vor der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni auf die Knie gefallen ist. Also das sind so Gesten, die Rama schafft, die dann einfach in Fernsehbildern gezeigt werden und mit denen er Eindruck machen will. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Stück weit macht er für die EU natürlich auch die Drecksarbeit, indem er beispielsweise gesagt hat, gut, ich bin bereit, diese großen Flüchtlingslager außerhalb der EU bei mir zu bauen in Albanien. Mögen die jetzt funktionieren oder nicht, ne? Das ist eine andere Diskussion. Aber er ist jemand, der dann sehr schnell auch solche großen Projekte annimmt, sich da sozusagen andient, vielleicht schon auch mit dem Gedanken, dann auch bessere Chancen zu haben, leichter in die EU zu kommen. Und ich glaube, es ist diese Mischung aus einer sehr, sehr guten Verkaufe und sehr interessanten Deals, die man mit ihm machen kann. Und das verschafft ihm so ein ganz spezielles Image in der EU. Und das könnte ehrlich gesagt auch ein Grund dafür sein, warum die Kritik aus der EU an manchen Vorgängen in Albanien dann manchmal sanfter ausfällt, als sie eigentlich sein müsste.
Wie ist dein Eindruck? Hat er die Trump-Familie nach Albanien eingeladen? Sind die Trumps auf ihn zugekommen, weil sie vielleicht auch von ihm gehört haben und erfahren haben, dass man mit dem gute Geschäfte machen kann? Wie ist dieses Projekt überhaupt entstanden? Kann man das sagen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon kurz davon gesprochen, es gibt eben dieses Buch Albanian Files, und das ist wie eine Art Werbelektüre. Also Rama hat ja das Vorwort geschrieben. Es geht darin darum, Albanien möglichst bunt und möglichst positiv für Investoren zu präsentieren. Also es ist wirklich wie Werbung kommt nach Albanien. Bei uns könnt ihr ohne große Probleme und ohne große Kontrollmechanismen bauen. Das ist das eine. Also man will möglichst wenig bürokratische Hürden aufbauen. Es läuft auch tatsächlich alles bei Edi Rama zusammen. Also er spricht selbst mit den Investoren. Er kontrolliert wichtige Behörden, die über solche großen Bauvorhaben mitzubestimmen haben. Also es geht sozusagen in diesem Land nichts ohne sein Wissen. Und er beeinflusst auch maßgeblich die Gesetzgebung dazu. Es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt über dieses Luxusressort sprechen, gibt es ein neues Gesetz, das da ganz entscheidend war. Das ist das Gesetz für strategische Investoren. Durch dieses Gesetz gelten für Investoren beschleunigte Genehmigungsverfahren. Sie müssen weniger Steuern zahlen. Also es ist ein Gesetz, das einfach es den Menschen vereinfacht, auf Grundstücke zuzugreifen. Auch wenn bei manchen von diesen Grundstücken gar nicht so ganz klar ist, wem gehören die. Wir haben vorhin über die kommunistischen Zeiten gehört, da wurden Menschen enteignet. Also es gibt bis zum heutigen Tag große Streitigkeiten über bestimmte Grundstücke in Albanien. Aber eben dieses Gesetz für strategische Investoren, das macht das sozusagen, zeichnet Albanien als Land mit offenen Armen, kommt zu uns, da habt ihr diese ganzen Probleme nicht, die ihr in anderen Ländern habt, wenn ihr investieren wollt.
Man könnte ja auch sagen, und super, Entbürokratisierung, hier geht alles schneller.
Absolut, das könnte man sagen, aber eben, es ist sozusagen, die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht. Also die Menschen wollen das so nicht, weil wir jetzt auch nicht über kleine bauliche Veränderungen sprechen, sondern wir sprechen ja wirklich
ganz
von gigantischen Projekten in gigantischer Größenordnung. Ein Journalist aus Albanien, der dazu recherchiert hat, hat gesagt, da geht es eigentlich um Städte mit bis zu 50.000 Menschen, die da Platz haben sollen.
After reading the book, my perception of the country was, if this becomes reality, we will become a resort country.
Und er hat das Gefühl, wenn all das, was in diesem Buch steht, wenn all das verwirklicht werden soll, dann sieht sein Land am Ende aus wie ein ganzes Resort, wie ein Resort Country, also wie ein ganzes Urlaubsresort, muss man sagen. Und das muss man einfach mit der lokalen Bevölkerung besprechen. Also daran führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, Edi Rama hat gemerkt, dass er mit diesem Gesetz einfach einen Schritt zu weit gegangen ist, denn er hat auch angekündigt, dass er dieses Gesetz zurücknehmen möchte.
Ich will noch mal einen Kommentar vorlesen, der sich unter deinem YouTube-Film findet. Ist nur leider kein richtiger Absender. @1304 und so weiter. Bravo, wehrt euch gegen Trump und Kushner. Diese Idioten sind der Meinung, dass sie mit Geld und Bestechung alles dürfen. Wo bleiben da die internationalen Umweltschutzorganisationen, welche sonst immer so eine große Klappe haben? 3 Ausrufezeichen, 3 Fragezeichen und gleich noch hinten dran gehängt Odins Rebirth, das Luxus. Resort von Trump ist der eine Tropfen, der alles zum Überlaufen gebracht hat. Die Albaner müssen schon lange hilflos zuschauen, wie ihr Land und besonders die Bodenschätze unter anderem an China verscherbelt werden. Haben die beiden Kommentatoren recht? Also Thema Bestechung, ist das auch ein Stichwort, was viele Menschen auf die Straße bringt?
Ja, absolut. Also die Korruptionsvorwürfe in Albanien, die sind wirklich grassierend. Man muss auch sagen, es ermittelt ja die Antikorruptionsbehörde gerade. Das ist ganz interessant. Das ist eine Behörde, die wurde im Zuge des EU-Beitrittsprozesses gegründet. Und diese Behörde ist eine Behörde, die wirklich sehr, sehr gründlich ihre Arbeit macht. Und die hat jetzt schon verschiedenste Personen im Umkreis von Edi Rama festgesetzt. Aus Gründen von Bestechung, Bestechlichkeit, Korruption. Da gab es Ermittlungen, da wurden Personen festgenommen, einige mussten sogar ins Gefängnis. Also da geht es wirklich um politische Wegbegleiter von Edi Rama oder sogar um ehemalige Kabinettsmitglieder. Kürzlich auch die Vizepremierministerin Baluku zum Beispiel. Sie hat bei einem ganz großen Tunnelprojekt hat sie bestimmte Firmen bevorzugt. Und da habe ich ganz stark den Eindruck, dass man jetzt verstärkt durch diese Behörde im Land gegen diese Korruption vorgeht. Interessant ist allerdings, dass diese Ermittlungen Edi Rama noch nicht persönlich getroffen haben, aber man hat schon das Gefühl, die Schlinge außenrum, die zieht sich allmählich zu. Also ich kann diesen Unmut der Bevölkerung absolut nachvollziehen. Es gibt dann auch noch weitere Vorwürfe, die dann sagen, unsere Regierung macht einfach Geschäfte mit absolut zwielichtigen Personen. Es gibt Oligarchen mit sehr viel Geld, die gar nicht mehr alle in Albanien leben. Ein Beispiel ist ein albanischer Geschäftsmann, der ist in Miami ansässig. Er ist auch beteiligt an diesem Kushner-Ressort. Also er soll da Grundstücke erworben haben. Und da hat jetzt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Riegel vorgeschoben, hat jetzt erstmal einige dieser Gelder eingefroren, einfach weil die Vorwürfe, die da im Raum sind, enorm groß sind. Man wirft diesem Mann vor, dass er Geldwäsche betrieben hat, dass er wegen Drogengeschäften gesucht wird. Also das sind wirklich keine Personen mit weißer Weste und die Regierung steht einfach ganz konkret im Verdacht, mit diesen Personen Geschäfte zu machen. Und das ist tatsächlich, wie der Kommentator auch schreibt, für die Menschen einfach eine Spur zu viel. Man hat sich da an vieles gewöhnt, aber das war jetzt wirklich so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und alle paar Tage kommt einfach eine neue Verstrickung, eine neue Hiobsbotschaft aus Albanien, die eben die Ungeheuerlichkeit dieses Projekts nochmal zeigt.
Und gleichzeitig die Bilder, die man da vom Strand gesehen hat, wo dieses Resort entstehen soll, da gehen die Sicherheitskräfte ja auch sehr brutal gegen die Protestanten vor. Ich glaube, du warst ja auch dort an diesem Zaun, an dem das Ganze stattgefunden hat. Damit kann er doch die Proteste eigentlich auch nicht beruhigen.
Nein, das war ja letzten Endes auch der Auslöser. Also diese Bilder haben die Proteste eigentlich erst entfacht. Und diese Brutalität, die wir da auch sehen, also man sieht einen Demonstrierenden, der dann von Sicherheitskräften über den Sand geschleift wird, der geschlagen wird. Man sieht Personen, die verletzt sind. Man hört Menschen, die einfach verzweifelt und aufgebracht schreien. Und diese Bilder musste Edi Rama dann auch letzten Endes wieder einfangen. Also er hat das schon kommentiert und er hat auch gesagt, dass die Sicherheitskräfte da wohl zu weit gegangen sind. Man muss sagen, interessant finde ich, dass die ganze Flamingo-Revolution, also diese großen Demos, die es in Tirana dann daraufhin gab, dass die eigentlich dann alle sehr friedlich abgelaufen sind von Seiten der Demonstrierenden. Ehrlich gesagt, weitgehend auch von Seiten der Polizei. Also wir hatten kleinere Auseinandersetzungen. Demonstrierende werfen Eier auf Fahrzeuge mit Abgeordneten. Die Polizei reagiert mit Wasserwerfern oder mit Tränengas. Aber da gab es jetzt noch keine absoluten Gewaltexzesse, wie wir das beispielsweise von Demonstrationen in Serbien kennen. Also da würde ich schon nochmal einen Unterschied machen. Aber ja, also diese Bilder spielen Rama keinesfalls in die Hände. Sie dienen überhaupt nicht dazu, die Menschen zu beruhigen, sondern ganz im Gegenteil. Mein Eindruck ist, dass je brutaler die Sicherheitskräfte oder die Polizei gegen die Demonstrierenden vorgeht, desto stärker verbreiten sich diese Bilder auch in Social Media und desto geschlossener zeigen sich auch die Demonstrierenden dann in ihrem Widerstand.
Und auffällig finde ich auch, dieser Protest mobilisiert viele Menschen auch außerhalb von Albanien, wo Albanien ja ganz oft eben gar nicht so Thema ist, ne? Also
absolut.
Dieses Projekt scheint wirklich viele Leute zu mobilisieren. Und es gibt ja auch prominente Hilfe. Dua Lipa ist inzwischen dabei, stimmt's?
Ja, ganz genau. Und es gibt natürlich eine Riesendiaspora. Das machen wir uns oft nicht klar. Aber allein in Deutschland leben mehrere hunderttausend ethnische Albaner. Also es sind mehrere Millionen Exil-Albaner, die in Europa leben, die das natürlich verfolgen. Da tut Social Media dann sein Übriges. Also nur dadurch haben sich diese Proteste tatsächlich auch in alle Regionen Europas jetzt verbreiten können. Und da sind dann Kosovo-Albaner, Albaner aus Nordmazedonien involviert. Wir haben Menschen filmisch begleitet, die extra mit dem Auto nach Tirana gefahren sind, um bei diesen Protesten dabei zu sein. Wir sehen hier in Wien auf dem Stephansplatz, dass Organisatoren eine Flamingo-Revolution in klein auf die Beine stellen. Also es wird wirklich ganz stark auf allen Ebenen gerade mobilisiert.
Der Protest weitet sich aus. Es geht längst nicht mehr nur um das Ressort von Trump und Kushner, sondern um die riesige Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung von Edi Rama. Sag mal, Anna, welche Rolle spielt dabei eigentlich die albanische Opposition?
Ja, eine sehr undankbare eigentlich. Also die Opposition gruppiert sich im Wesentlichen um Sali Berisha, ein älterer Herr von der Demokratischen Partei. Er gilt selbst als massiv korrupt. Er war viele Monate im Hausarrest. Er soll seine Macht, als er Premierminister war, selbst massiv ausgenutzt haben. Und was ich jetzt immer gehört habe auf den Demonstrationen, sind die Schlachtrufe Rama ins Gefängnis, Berisha ins Gefängnis. Also die Demonstrierenden...
Beide.
Absolut beide. Also man will weder mit Rama künftig weitermachen, noch mit Berisha. Das Vertrauen von beiden Politikerpersönlichkeiten ist quasi bei den Demonstrierenden komplett verspielt. Sie fordern jetzt ganz klar den Rücktritt der Regierung und die Schwierigkeit, die sozusagen daraus erwachsen könnte, ist, na Mensch, wer soll es denn dann machen, weil sich in Albanien einfach die politische Landschaft sehr stark um diese beiden großen Parteien gruppiert und die kleinen Oppositionsparteien, die laufen momentan so ein bisschen außen vor, aber die Menschen sagen einfach, es muss da irgendwie eine jüngere Politikergeneration ran, da muss irgendwie frischer Wind ran und eben Menschen, die sozusagen von diesem Thema Korruption noch nicht so sehr belastet sind wie die beiden älteren Herren Rama und Berisha. Mhm.
Albanien will auch in die Europäische Union. Was kann die EU denn unternehmen?
Ja, also Edi Rama wirbt ganz stark damit, sein Land bis 2030 in die EU zu führen. Das ist wirklich sehr, sehr bald. 33 Kapitel sind eröffnet, 3 Kapitel sind schon abgeschlossen und meiner Ansicht nach wird ganz spannend zu sehen, wie das Kapitel Umwelt- und Naturschutz, wie das gehandhabt wird von Seiten der EU. Also meiner Ansicht nach müssten da ganz zwingend Gesetze geändert werden, damit man eben diese sehr strengen Beitrittskriterien erfüllt. Das hat auch gerade die EU-Beitrittskommissarin Marta Kos nochmal deutlich gemacht. Sie hat gesagt, da müssen unbedingt Gesetze geändert werden, sonst geht das so nicht. Auf der anderen Seite hat sie immer wieder betont, dass Albanien durchaus auf einem guten Weg sei in Richtung EU. Also mein Eindruck ist, dass man auch dieses Riesenthema Korruption, dass da einfach sozusagen wie der Elefant im Raum steht, dass man das als EU momentan ein bisschen ignoriert, dass man da vielleicht ein Auge zudrückt, wie man das eventuell auch bei Bulgarien gemacht hat vor einigen Jahren. Und
was ist da
dass
passiert?
Da vielleicht... Naja, es gab auch in Bulgarien, gab es und gibt es immer noch Korruptionsvorwürfe und da hat man dann tatsächlich vielleicht auch aus geostrategischen Gründen gesagt, aber es ist wichtig, dass die EU vollständig ist, dass wir den Westbalkan, wie jetzt im Falle Albaniens, dass wir diese Länder mit aufnehmen und dass man dann eben sagt, gut, Korruption, das ist was sehr diffuses, da haben wir keine konkreten Fälle, dann drückt man da ein Auge zu und dieses Gefühl habe ich, dass es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, bis ganz klar formulierte Kritik von Seiten der EU kam. Also es ist ja ein Projekt, in dem Umweltkriterien mit Füßen getreten werden, in dem die Menschen gegen Korruption auf die Straße gehen, zum Teil zu Zehntausenden. Und aus der EU war es da wirklich am Anfang zumindest außergewöhnlich still. Also Kritik kam sehr, sehr verhalten.
Was ich mich frage jetzt am Ende unseres Gesprächs, sagt Donald Trump eigentlich irgendwas dazu, was in Albanien gerade passiert? Was sagt Ivanka, was sagt Jared Kushner? Hat man von denen was gehört angesichts der so politisch brisanten Lage?
Also Kushner selbst hat nicht reagiert. Er hat sein Unternehmenskonsortium reagieren lassen und da hat man ein bisschen so eine allgemeine Aussage dann geschrieben. Man hat auf die albanische Justiz verwiesen. Da hat ein Sprecher im Juli 2026 kürzlich mitgeteilt, dass das albanische Rechtssystem der richtige Ort sei, um die Fragen zu Landrechtsbesitzen zu klären. Also es geht immer wieder darum, hätte man dieses Land kaufen, erwerben dürfen oder nicht. Und das müsste jetzt die albanische Justiz klären. Also man schiebt da einfach so ein bisschen die Verantwortung von sich. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass es diesem Konsortium und auch Investoren wie Jared Kushner irgendwann zu heiß wird, weil sie natürlich mitkriegen, was im Land einfach los ist. Was ich nicht glaube, ist, dass die albanische Regierung Abstand nehmen möchte von diesem Projekt. Das hat Edi Rama mehrfach betont, dass er hinter diesem Projekt steht, dass dieses Projekt zu einem ganz großen Erfolg für ganz Europa auch werden wird. Das hat er so erst kürzlich wörtlich gesagt. Und was wir eben merken in seiner Kommunikation, er macht die Demonstrierenden eher lächerlich. Er macht das dann zum Teil auch in Social-Media-Videos. Journalisten, die kritische Fragen stellen, verunglimpft er. Also ich habe von seiner Seite nicht das Gefühl, dass ein Einlenken da ist. Und ehrlich gesagt, sollte dieses konkrete Projekt in der Vjosa-Narta-Lagune, sollte das am Ende sterben, halte ich es für durchaus vorstellbar, dass dann ein Projekt 5 oder 10 Kilometer weiter in einer ähnlichen Größenordnung aufploppen wird.
Das nächste Ding. Was ist deine Einschätzung? Haben die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, eine Chance, ihre Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein mit ihrem Protest?
Es ist auf jeden Fall der größte Protest seit Ende des Kommunismus. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen. Und mein Eindruck ist, dass eben die Kombination von zwei Dingen für eine starke Demokratisierung in Albanien spricht. Nämlich zum einen, die Menschen haben sich selbst mobil gemacht, sie gehen auf die Straße und auf der anderen Seite haben wir eine Behörde, eine funktionierende Antikorruptionsbehörde, die wirklich ihre Arbeit macht. Und ich glaube, diese beiden Punkte zusammen könnten langfristig, ich spreche jetzt bewusst im Konjunktiv, könnten langfristig dafür sorgen, dass sich vielleicht doch etwas ändert.
Könnten langfristig, ein bisschen Konjunktiv.
Konkreter kann ich leider nicht werden.
Danke dir sehr, es war ausgesprochen spannend, Anna Tillack, unsere Korrespondentin im Studio Wien über die Flamingo-Proteste in Albanien. Danke dir.
Sehr gerne.
Das war es schon fast von uns vom Weltspiegel-Podcast. Schon mal ein Tipp für nächste Woche. In unserer nächsten Folge am Freitag schauen wir nach Afghanistan. 2021 haben die Taliban die Macht dort übernommen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese krassen Bilder vom Flughafen in Kabul, wo so viele Menschen das Rollfeld gestürmt haben und versucht haben, noch irgendwie das Land zu verlassen. Wie geht es Afghanistan jetzt, 5 Jahre später? Thema unserer nächsten Folge am Freitag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch, und zwar Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf Diskussionen haben. Die Kolleginnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in ARD Sounds. Ja, und da gibt es auch uns in ARD Sounds, den Weltspiegel-Podcast. Lasst ein Like da, abonniert uns und wisst ihr was? Wir lesen auch immer gerne eure Kommentare. Also einfach schreiben. Freuen uns drüber. Danke, dass ihr dabei seid. Vom ganzen Team von Philipp Weber, Anna Leier, Anna Stosch, Caroline Mennerich und von mir, Philipp Abrisch.